Ich begrüße Sie herzlich und freue mich, dass wir wieder miteinander verbunden sind. Wir wollen mit einem Gebet beginnen. Herr, sende uns den Heiligen Geist, den Geist, der aufrichtet, der tröstet, dass er uns erleuchtet, alle, die uns jetzt verbunden sind und auch mich, dass er uns führt und leitet durch den heutigen Tag. Dazu segne Sie, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wunder gibt es immer wieder oder doch nicht zur Theologie des Wunders. Das ist das Thema der Vorträge, die ich Ihnen halten darf in diesen Tagen. Wir hatten bisher zwei Schritte gemacht, sind derzeit beim dritten. Zunächst haben wir festgestellt, dass in der biblischen Überlieferung und auch im Leben der Heiligen das Wunder eine große Bedeutung hat. Allerdings wird es in der Theologie nicht entsprechend gewürdigt und das hängt mit einem philosophischen Vorentscheid zusammen, der sich, wie wir gleich sehen werden, vom naturwissenschaftlich geprägten Weltverständnis nähert. Wir haben gestern David Friedrich Strauss und seine Position zum Wunder näher betrachtet, weil im 19. Jahrhundert das Leben Jesu beschrieben hat, so ist der Titel eines Buches von ihm, und dort festgestellt hat in einer entmythologisierenden Bibelauslegung, dass man die Wunder mythisch verdampfen lassen soll, wenn man die Pfaffen aus der Kirche schaffen will. Also man muss darlegen, dass es Mythen sind, mythologische Sprechweise, dass die Wunder bei Christus so zu erklären sind, dass man die alttestamentlichen Propheten Elia und Elisha hergenommen hat, dass das die Vorlage war, um Jesus dann als endzeitlichen Propheten hochzujubeln. In Wirklichkeit hat es aber keine historische Fundamentierung, so die Aussage von Strauss. Und Strauss schreibt dann auch in seinem Vorwort noch: Die Pfarrer werden nicht mehr Segen sprechen, sondern nur noch Belehrung erteilen können. Das scheint mir ein wichtiger Satz zu sein. Es geht ihm also darum, auch das Übernatürliche, das Segenspenden aus der Kirche zu entfernen und nur noch Belehrung erteilen zu wollen. Belehrung, das meint damit eine aufklärerische Haltung des Menschen, dass er die Menschen unterrichtet und eigentlich nicht mehr das übernatürliche Gnadenleben vermittelt. Ein Druck muss auf die Pfarrer ausgeübt werden. Das hat er auch versucht mit seinem Buch. Ernst Renan hat in Frankreich etwas Ähnliches vorgelegt, ein ähnliches Programm der Entmythologisierung, das von der römischen Kurie verworfen worden ist. Es muss also notwendig ein Buch von Verdienst sein, wenn es von der römischen Kurie verworfen worden ist. Sie sehen also auch hier manches, was sich an Kritik heute auch gegenüber dem Lehramt der Kirche abzeichnet. Das hat es damals auch schon gegeben. Im Evangelium des heutigen Tages, ich möchte darauf kurz eingehen, heißt es, als die Menschen erleben, dass ein Gelähmter auf einer Tragbare heruntergereicht wird, man hat das Dach abgedeckt, dass Jesus ihm die Sünden vergibt und dass er diesen Gelähmten heilt. Ich sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Vor aller Augen stand der Mann sofort auf, nahm die Bahre, auf der er gelegen hatte, pries Gott und ging heim. Da waren alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten voller Furcht: Heute haben wir etwas Unglaubliches erlebt. Es wird von den modernen Bibelkritikern oft gesagt, dass der Widerspruch gegen die Naturgesetze die Grundlage gewesen sei für die Menschen der damaligen Zeit, sozusagen das Wunder hochzujubeln und es für wichtig zu erachten. Die Bildungsumstände zur Zeit Jesu seien äußerst ungünstig gewesen und der gemeine Pöbel würde gerne, so die Wunderkritiker des 17., 18., 19. Jahrhunderts, überall Wunder sehen. Wenn man die Evangelium unvoreingenommen liest oder das Evangelium des heutigen Tages, stellt man fest, dass das in keinster Weise zutrifft. Heute haben wir etwas Unglaubliches erlebt. Die Menschen wussten auch, was innerhalb der Möglichkeiten der Natur ist und was nicht. Natürlich hatten sie kein naturwissenschaftliches Weltverständnis wie wir heute. Wie sollten sie das auch haben? Es ist anachronistisch, wenn man unser Verständnis hineinprojiziert in die Menschen vor 2000 Jahren. Aber sie wussten auch, dass ein Gelähmter nicht von einer Sekunde auf die andere aufsteht, seine Bahre nimmt und davon geht. Übrigens ist in den Katakomben Roms diese Geschichte oft dargestellt. Man sieht einen Menschen, der eine scheinbar schwere Bürde auf seinem Rücken trägt, und das ist die Geschichte von dem Gelähmten. Das hat die Menschen nachhaltig beeindruckt. Nimm deine Bahre, geh nach Hause und sei gesund. Denn sie wussten, dass das nicht innerhalb der Möglichkeiten des Menschen steht, innerhalb von einer Sekunde auf die andere plötzlich aufzustehen und von seinen Gebrechen geheilt zu sein. Die Menschen gerieten außer sich. Sie priesen Gott und sagten voller Furcht, also das ist auch diese numinose Furcht, dieses Spüren, da ist etwas da, was mich übersteigt, und es ist Gott selber. Wir müssen die Texte der Heiligen Schrift schon ernst nehmen und dürfen nicht die eigene Interessenslage in sie hineintragen. Und wenn sie dann die Kritik dieser Bibelausleger hernehmen, die dann sagen, ja, die Bildungsumstände damals waren sehr schlecht und die Menschen haben aus Lust am Widerspruch die Wunder dann sozusagen erfunden, aus Lust am Widerspruch gegen die Naturgesetze, da muss man sagen, das hat eigentlich mit den Texten von damals, mit dem, was uns die Bibel überliefert ist, überhaupt nichts zu tun. Ich habe Ihnen auch die apokryphen Kindheitsgeschichten vorgelesen. Da finden Sie genau diese Dinge, diese Märlein, die Erfindungen, wo Jesus äußerst jähzornig ist, aus Ton Vögel herstellt, formt, die Hände klatscht und die dann Leben bekommen und davon fliegen. Das sind die Märchen. Das hat aber nichts mit der Nüchternheit und Klarheit der Evangelien, die inspiriert sind und die uns von Gott geschenkt worden sind, zu tun. Deshalb habe ich Ihnen auch diese Geschichten aus den Apokryphen vorgelesen. Ich halte es so in diesen Tagen, dass ich immer auch von der Kirche anerkannte Wunder Ihnen vorgetragen habe, um gleich so einen lockeren Einstieg zu haben. Und es gibt auch Wunder, die auf der moralischen Ebene sich befinden, Wunder der Bekehrung. Beim Apostel Paulus ist ja schon der Apostelgeschichte vorgebildet, wo er von einer Sekunde auf die andere eigentlich innerhalb weniger Sekunden und Minuten von einem fanatischen Verfolger der Christen zum glühendsten Verkünder des Evangeliums wird. Genau das Gleiche ist auch André Frossard geschehen, einem französischen Journalisten, der sehr bekannt ist, einer der bekanntesten in Frankreich. Gott existiert, ich bin ihm begegnet. In 6 Monaten hat es in Frankreich eine Auflage von 200.000 Exemplaren erhalten. Es wurde in 6 Weltsprachen übersetzt. Er war in gar keinster Weise irgendwie christlich präformiert. Sein Vater war Generalsekretär der Kommunistischen Partei in Frankreich, später dann sogar Minister. Und ihm ist der Glaube, als zufällig eine Kapelle in der Rue d'Ulme in Paris betritt, von einer Sekunde auf die andere geschenkt worden. Das Allerheiligste ist ausgesetzt und es war wie ein Wetterleuchten, das plötzlich über ihn hereingebrochen ist. Was sich in dem kleinen Gotteshaus ereignete, schildert Frossard heute so. Zunächst habe er die Worte spirituelles Leben vernommen, also geistliches Leben führen. Etwas, was wie eine Lawine von hinten ihn getroffen habe. Ich sage nicht, dass der Himmel sich öffnet, er öffnet sich nicht. Er schwingt sich empor, er erhebt sich, plötzlich ein schweigendes Wetterleuchten. Der Himmel ist laut Frossard ein Kristall von unendlicher Durchsichtigkeit, einer fast unerträglichen Leuchtkraft. Eine Steigerung hätte ihn, Frossard, vernichtet. Vielleicht jetzt nicht ganz so, möchte fast schon sagen, gewalttätig, aber auch ähnlich beeindruckend ist die Bekehrung, die sich bei Tatjana Goritschewa ereignet hat, in einer ganz anderen Umwelt, einer ganz anderen Situation. Sie ist Jahrgang 1947 in Leningrad geboren, hat Philosophie und Radiotechnik studiert. Mit 26 Jahren wurde sie Christin, gründete mit Leningrader Frauen, heute dem St. Petersburg, die erste Frauenbewegung der Sowjetunion damals. Sie organisierte religiöse Seminare, veröffentlichte 2 Zeitschriften im Untergrund. Nach vielen Verhören und Verhaftungen, Vorführungen durch Boris, so hat man den Geheimdienst damals genannt, wurde sie 1980 ausgebürgert, ausgewiesen. Sie lebt heute in Paris. Im Cover des Buches »Von Gott zu reden ist gefährlich« im Hertha Verlag heißt es auf der Rückseite, sie hatte eine glänzende Karriere vor sich und wäre doch an der eigenen Lebenslüge fast zerbrochen. Die kommunistische Jugendführerin und Philosophiedozentin flüchtete in ein exzessives Leben, begeistert sich für westliche und östliche Philosophien, befasst sich mit Yoga. Bis dann etwas ganz Außerordentliches geschieht. Und das möchte ich Ihnen vortragen. Ich nehme aber dazu nicht dieses Buch, sondern Die Rettung der Verlorenen, das im Brockhaus Verlag erschienen ist. Ich gebe eine Einführung in die Situation, in der sie sich damals befasst. Sie ist auf der Suche nach Sinn und war ebenfalls wie Frossard in keinster Weise irgendwie christlich geprägt. Damals war schon seit 2 Generationen der Kommunismus im Land. in den Köpfen, in den Herzen der Menschen war eine Angst. Sie haben es noch erlebt, dass man die Menschen in der Stalinzeit gar nicht erst in die Konzentrationslager verbracht hat, wenn man sie beseitigen wollte, sondern man hat sie im Keller ihres eigenen Hauses erschossen und die Leichen dort liegen lassen. Das war die Situation der Menschen damals und entsprechend war die Angst allgegenwärtig. Sie ist auf der Suche nach Sinn, nach Heil und findet dies in der Bibliothek, in vielen Büchern, die sie dort liest. Und versucht alles, was sie dort findet, umzusetzen. Warum? Weil sie auf der Suche nach Sinn, nach Liebe, nach Geborgenheit ist. Der Sturz in den Abgrund hatte begonnen, schreibt sie. Bewusst, ungeordnet und hässlich. Das eigentliche Drama brach in der Welt der Ideen aus. Denn ich versuchte allen Ernstes, jedes philosophische Konzept, das irgendwie aus irgendwelchem Buch in meinem Kopf hängen blieb, existenziell auf seine Brauchbarkeit hin auszuprobieren und war bereit, für jede aktuelle Wahrheit auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Sie nennt dann Nietzsche, Camus, Heidegger, Sartre. Das war damals die Vorstellung dieser Menschen, dieser Existenzialphilosophen, ihre Welt, in der sie gelebt hat. Sie trifft sich dann beim Café Saigon, das ist so ein Literatencafé, wie wir das heute wohl nennen würden, in St. Petersburg, in einem günstig gelegenen Stadtviertel, wo sich alles versammelte, was aus der normalen Ordnung der Leningrader Gesellschaft herausgefallen war. Die künstlerische Bohème, Hippies, Yogis, Süchtige, Diebe und Spekulanten. Dort fand ich meine ersten Gleichgesinnten und Freunde. Mich, die ich gewöhnt war, ein weißer Rabe unter den stets besorgten und sich fürchtenden Zeitgenossen zu sein, bestürzten und bezauberten die Saigonesen. Diese leichtsinnigen und verzweifelten Typen, denen Bequemlichkeit und Karriere und Sicherheit nichts mehr galten. Sie hielten es sogar schon aus, eine Zeit lang die Irrenhäuser standzuhalten und waren für mich Menschen aus einer anderen Welt. Man hat damals die Intelligenz in die Irrenhäuser gesteckt und hat versucht, sie mit Psychopharmaka zu brechen. Ich machte alles mit, ging im Badeanzug halbnackt über den Nevsky-Prospekt und erklärte die Miliz, wenn sie an mich herantrat, man hätte mir meine Kleider beim Baden gestohlen. Ich machte aus mir ein leichtes Frauenzimmer, schürte die Entrüstung der Leute, indem ich mich in irgendeinem gemeinsamen Speisesaal meinem Gesprächspartner gegenüber für Homosexualität und lesbische Liebe aussprach und das Gespräch mit freudschen Termini über intime Einzelheiten spickte. Also sie wurde sozusagen zum Enfant terrible, wurde dann oft von der Miliz abgeführt und verhört. Ich erinnere mich, wie uns alle die Philosophie von Heidegger begeisterte, wie ich mit Aufregung fast versagender Stimme las, das Nichts ist immer da, es schläft nur. Sein Atem zittert durch die Hülle des Daseins. Aber die Spiele und die Lust zum Provozieren verloren immer mehr an Leichtigkeit, an Unbekümmertheit. Denn bald blieb der Spaß aus. Es kam eine unvermutet tiefe Niedergeschlagenheit über mich, sodass ich morgens nicht mehr aufstehen mochte. Depressionen begannen mich so zu quälen, dass ich sterben wollte. Ich träumte von echter Freundschaft, aber ich fand sie nicht. Man verliebte sich in mich und ich habe den jeweiligen Unglücklichen tyrannisiert, indem ich ihn erst zum Sklaven machte, um ihn dann unerwartet von mir zu stoßen. Mein Herz war vollkommen verschlossen. Ich begann, die Menschen zu verachten. Sie erregten mir Widerwillen, sogar Wut. Ich hielt mich für klüger als die anderen, kühner, gebildeter. Mit meinen Eltern verband mich nichts mehr. Wir wohnten zu dritt in einem Zimmer und schwiegen uns nur noch an. Schon mit 16 war ich nicht mehr das geprügelte Kind. Ihre Mutter hat sie oft geprügelt und geschlagen. Ich habe damals meine Mutter offen zum Kampf herausgefordert. Die eingeschüchterte Kleine von damals hatte sich inzwischen in eine Hexe verwandelt. Zuerst ging ich von zu Hause weg und lebte bei Freunden, kam dann aber zurück und habe bis zuletzt weiter geschwiegen. Herr, vergib mir mein versteinertes Herz. Die Ablehnung des Marxismus war bei uns allgemein, schreibt sie weiter. Sie hat dann auch Karriere gemacht, wurde im Komsomol befördert und hat Leute ausgebildet. Aber den Marxismus und seine Ideologie hat sie abgelehnt. Sie sollte dann an der Fakultät die Offenbarungen des späten Engels lehren, ja, den philosophisch uninteressanten, weil talentlosen Lenin lehren. Aber noch mehr als Lenins Materialismus, dieser pseudophilosophische Unsinn, brachte uns die Praxis vom Marxismus ab, die offizielle Doktrin und die Polizeiideologie. Marx hatte bei uns nicht viel Glück. Sie hatte in der Universität keinen einzigen getroffen in Leningrad, der überzeugter Marxist war. Also die Ideologie hatte lange schon vor 89 eigentlich abgedankt. Und sie wird dann sehr wagemutig, liest Alexander Solzhenitsyn sein Buch Der Archipel Gulag und spricht sich offen für ihn aus. Natürlich ist das dem KGB nicht geheim geblieben und so wird sie bald abgeführt und es ergeht ihr dann wie vielen der Intelligenz, sie muss ganz einfache Berufe annehmen. Ich sollte den Rest meines Lebens als Fahrstuhlführer bei der Feuerwehr arbeiten. Inzwischen hatte sich ja etwas ereignet, was den Rest meines Lebens ganz anders bestimmte. Mit 24 Jahren entdeckte ich die Welt des reinen Geistes. Das kam so. Einer meiner Saigoner Freunde, irgendein W, beschäftigte sich mit Yoga. Er verehrte mich und wie alle anderen Verehrer versuchte ich auch ihn zu versklaven. Das wollte mir nicht recht gelingen. Sie spürt, dieser Mann hat irgendeine Geistigkeit, der sie nicht so einfach beikam. Aber sie lässt sich dann auf die Welt des Yoga ein. Ich hörte selbstverständlich auf zu rauchen, zu trinken, Fleisch zu essen. Ich ließ auch die sexuellen Experimente sein, all das nur mit dem einen Ziel, Energie aufzunehmen. Sie empfindet immer mehr ihre eigene Nichtigkeit und die göttliche Unerreichbarkeit. Und schreibt dann, jetzt verstehe ich, dass der Herr mich schon damals führte, mir den einzigen und richtigen Weg zu sich, den Weg der Reue wies. Manchmal quälte mich auch die völlige Gleichgültigkeit der Yogis gegenüber den Problemen des Nächsten, als ob kein anderer für sie existierte, als gäbe es nur das eigene Ich. Kränken durfte man den anderen nur deshalb nicht, weil auf diese Art wertvolle Energie verloren ging. Negatives Handeln wurde nicht moralisch bewertet, sondern aus der energetischen Position. Schließlich gab es ein besonderes Ereignis, das mich von Yoga löste. Mein Freund W. arbeitete auf einer Rettungsstation. Einmal erzählte er mir, dass er während einer Meditation am Ufer des Sees sah, wie ein Betrunkener in den See hineinging und unterzugehen begann. W. beschloss, dass es nicht möglich sei, die Meditation zu unterbrechen, und der Mensch ertrank. Diese Erzählung meines Freundes bestimmte das Ende meiner Freundschaft. Mir graute es. Ich habe mich noch allein weiter mit Yoga beschäftigt und dann eines Tages, ich war 26 Jahre alt, ging ich durch die Felder und las das Vaterunser. Auch über christliche Gebete kann man meditieren. Für uns war das kein Sakrileg, weil wir ja das Christentum zu irgendeiner niederen Abart von Yoga zählten. Ich hatte 6-mal das Vaterunser gelesen, ohne irgendeine Idee daran zu verlieren. Er, der Vater im Himmel, könnte tatsächlich im Himmel sein. Doch plötzlich erhielt ich die Antwort. Es passiert etwas ganz Unerwartetes, etwas ganz Unvorstellbares. Er machte mir klar, dass es ihn gibt. Nicht den abstrakten und anonymen Gott der Yogis, sondern den liebevollen himmlischen Vater der Bibel. Er liebt mich und alles um mich herum. Das habe ich ganz klar gesehen, als würde sich mir der erste Tag der Schöpfung eröffnen. Die ganze Landschaft ringsumher, früher so arm, erstrahlt in ungewöhnlicher Fröhlichkeit. Es schien, als frohlockte jedes Gras, jedes Blättchen, als sei die ganze Welt gerade eben aus seinen liebevollen Händen hervorgegangen. So bin ich neugeboren. Von da an danke ich ihm für jeden Tag meines Lebens, für jeden Geschenkten und Geschaffenen. Dieses unerhörte Erlebnis verlangte von mir Klärung und eine neue Ordnung, auch die Ordnung meiner chaotischen Vergangenheit. Wenn ein Russe, der nicht gerade Lutheraner oder Baptist ist, dies vor sich sieht, dann denkt er nur an einen einzigen Ort, das Kloster, und an einen Menschen, den Priester. Denn die Priester sind die Beichtväter der russischen Nation. So machte ich mich auf. In dem Buch Von Gott zu reden ist gefährlich, beschreibt sie dieses gewaltige Ereignis in ihrem Leben, das sie ganz und gar umgekrempelt hat. In jenem Augenblick B und R griff ich das Geheimnis des Christentums, das neue wahre Leben. Das war die wirkliche, die echte Rettung. In diesem Augenblick veränderte sich alles in mir. Der alte Mensch starb. Ich gab nicht nur meine früheren Wertvorstellungen und Ideale auf, sondern auch alte Gewohnheiten. Schließlich wurde auch mein Herz aufgetan. Ich fing an, die Menschen lieb zu haben. Ich konnte ihre Leiden verstehen und auch ihre hohe Bestimmung, ihre Gottebenbildlichkeit. Gleich nach meiner Bekehrung kamen mir alle Leute einfach wie wunderbare Himmelsbewohner vor und ich konnte es gar nicht erwarten, Gutes zu tun und den Menschen und Gott zu dienen. Welche Freude und welch helles Licht war da in meinem Herzen. Aber nicht nur in meinem Inneren, nein, die ganze Welt, jeder Stein, jede Staude waren von einem sanften Leuchten überzogen. Die Welt wurde für mich zum königlichen, hohepriesterlichen Gewand des Herrn. Wie hatte ich das früher nur übersehen können? So begann mein Leben. Meine Rettung war ganz konkret und real, sie kam überraschend und war doch lang ersehnt. Und nur der Heilige Geist konnte sie mir vollbringen, weil nur er eine neue Kreatur zu schaffen vermag und sie mit dem Ewigen versöhnen kann. Nur allein durch ihn und seine Gnade kann der zentrale Konflikt der menschlichen Persönlichkeit, der Konflikt zwischen Freiheit und Gehorsam, gelöst werden.
Wenn wir vielleicht den Herrn bitten würden, dass er vielen Menschen, die so verzweifelt auf der Suche nach Sinn sind, wie Tatjana Goritschewa, die alle Philosophien versucht hat zu leben und dabei gespürt hat, sie sind eigentlich nicht lebbar, die sich in fernöstliche Meditation geflüchtet hat. Wenn wir für diese Menschen viel mehr im Gebet einsteigen würden, uns viel mehr engagieren würden, vielleicht würden sie dann auch eine solche Gnade bekommen, wie Tatjana Goritschewa sie geschenkt wurde. Die Rettung der Verlorenen. Und das ging ihr genauso wie André Frossard, wenn sie dann zurückblickt auf ihr Leben, dann sagt sie, ich war wirklich in der Hölle. Mein Leben war eine Hölle. Von einem Wahn in den anderen, sie haben das ja auch eben gehört, wie sie da halbnackt in Leningrad sich bewegt hat, sodass der Miliz sogar ihr unanständiges Leben aufgefallen ist, sie mehrfach deshalb abgeführt worden ist, alle Verrücktheiten, die sie durchprobiert hat. Und ist das nicht auch irgendwie die Situation unserer Zeit, dass die Menschen, die keine Orientierung mehr haben, für jeden Blödsinn anfällig sind, einen Schwachsinn mitmachen? Und im Letzten ist das eigentlich nichts anderes als ein einziger Schrei nach Erlösung, nach Heil. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und es ist furchtbar, es ist ganz schlimm, wenn diese Frage des Menschen nicht beantwortet wird, beziehungsweise wenn Ideologien, welche die Sehnsucht des Menschen nicht erfüllen können, dann diesen Platz einnehmen. Und es ist schon interessant, wie der liebe Gott dann auch das kleinste Strohhalm ergreift, um in das Leben dieser Menschen einzutreten. Sie meditiert 6-mal langsam das Vaterunser, liest es einfach so herunter, es sagt ihnen nichts, es ist ein toter Text, Gott existiert nicht, das Christentum ist eine niedere Spielart, eine Abart von Yoga. Und dann genauso wie bei Frossard, diese Evidenz, es gibt ihn, er existiert, er ist da, er ist mein Vater. Und dann die Schöpfung, die man mit ganz neuen Augen sieht. Wir wollen nun die Positionen von Rudolf Bultmann betrachten und sind damit eigentlich beim Kern der Exerzitien angelangt. Denn seine Schriften, oder vielmehr sein Aufsatz Neues Testament und Mythologie, war bahnbrechend und hat die Theologie des letzten Jahrhunderts maßgebend geprägt. Viele Theologen schreiben, dass er zweifellos der einflussreichste neutestamentliche Bibelausleger des 20. Jahrhunderts war. In seinem Todesjahr 1976 schreibt Neufeld, in der exegetischen und theologischen Wissenschaft lebt sein Werk vielleicht intensiver denn je. Seine Beiträge stecken als meist unsichtbare Fundamente im Gros jener Arbeiten, die heutzutage neutestamentliche Exegese und Theologie bestimmen. Offensichtlich erfreuen sich die Arbeiten Bultmanns bzw. einiger seiner Grundoptionen größerer Lebendigkeit, als man zunächst erwarten mag. Wenn deshalb Otto Hermann Pesch meint, dass sowohl die Naturwissenschaft als auch die Theologie über die Problemstellungen und die Antwortentwürfe von Bultmann hinaus seien, dann ist das zutreffend. Man müsste aber sofort hinzufügen, für welchen Punkt das Gesagte gilt. Anhand seiner grundlegenden Schrift Neues Testament und Mythologie, 1941 erstmals erschienen, soll aufgezeigt werden, wie sehr das weltanschauliche Vorverständnis das Ergebnis von dessen exegetischen Arbeiten im Voraus festlegte. Bultmanns Entmythologisierungsprogramm, das er in der genannten Arbeit vorgelegt hatte, stieß am Anfang auf vernichtende Kritik. Auf einem Berliner Generalkonvent wurde bedauert, dass in der Kriegszeit überhaupt Papier dafür zur Verfügung gestellt wurde.
Die führenden Theologen Asmussen und Iwand rechneten mit Bultmann ab. Asmussen rechnete die Thesen Bultmanns denen der deutschen Christen zu. Das waren jene, die ganz offen mit dem Nationalsozialismus paktierten. Und Iwand diagnostizierte gar, Zitat, eine Erscheinung von Senilität. Bonhoeffer dagegen war von Bultmann begeistert. Ich lese Ihnen jetzt zum großen Teil Passagen aus seinem Denken vor. Bultmann schreibt: Das Weltbild des Neuen Testamentes ist mythisch. Die Welt gilt als in drei Stockwerke gegliedert. In der Mitte befindet sich die Erde, über ihr der Himmel, unter ihr die Unterwelt. Der Himmel ist die Wohnung Gottes und der himmlischen Gestalten, der Engel. Die Unterwelt ist die Hölle, der Ort der Qual. Aber auch die Erde ist nicht nur die Stätte des natürlich alltäglichen Geschehens, der Vorsorge und Arbeit, die mit Ordnung und Regel rechnet, sondern ist auch der Schauplatz des Wirkens übernatürlicher Mächte, Gottes und seiner Engel, des Satans und seiner Dämonen. In das natürliche Geschehen und in das Denken, Wollen und Handeln des Menschen greifen die übernatürlichen Mächte ein. Wunder sind nichts Seltenes. Der Mensch ist seiner selbst nicht mächtig. Dämonen können ihn besitzen, der Satan kann ihm böse Gedanken eingeben, aber auch Gott kann sein Denken und Wollen lenken, kann ihn himmlische Gesichter schauen lassen, ihn sein befehlendes und tröstendes Wort hören lassen, kann ihm die übernatürliche Kraft seines Geistes schenken. Die Geschichte läuft nicht ihren stetigen gesetzmäßigen Gang, sondern erhält ihre Bewegung und Richtung durch die übernatürlichen Mächte. Dieser Äon, diese Zeit also, steht unter der Macht des Satans, der Sünde und des Todes. Dem mythischen Weltbild entspricht die Darstellung des Heilsgeschehens, das den eigentlichen Inhalt der neutestamentlichen Verkündigung bildet. In mythologischer Sprache redet die Verkündigung: Jetzt ist die Endzeit gekommen, als die Zeit erfüllt war. Dieser, Jesus Christus, ein präexistentes Gottwesen, das meint also, er hat eine Existenz, prä heißt vorher, schon bevor er in diese Zeitlichkeit eintritt, nämlich als zweite Person der Dreifaltigkeit. Dieser, ein präexistentes Gottwesen, erscheint auf Erden als ein Mensch. Sein Tod am Kreuz, den er wie ein Sünder erleidet, schafft Sühne für die Sünden der Menschen. Seine Auferstehung ist der Beginn der kosmischen Katastrophe, durch die der Tod, der durch Adam in die Welt gebracht wurde, zunichte gemacht wird. Die dämonischen Weltmächte haben ihre Macht verloren. Der Auferstanden ist zum Himmel erhöht worden, zur Rechten Gottes. Er ist zum Herrn und König gemacht worden. Er wird wiederkommen auf den Wolken des Himmels, um das Heilswerk zu vollenden. Dann wird die Totenauferstehung und das Gericht stattfinden. Dann werden Sünde, Tod und alles Leid vernichtet sein. Und zwar wird das in Bälde geschehen. Paulus meint, dieses Ereignis selbst noch zu erleben. Wer zur Gemeinde Christi gehört, ist durch Taufe und Herrenmahl mit dem Herrn verbunden und ist, wenn er sich nicht unwürdig verhält, seiner Auferstehung zum Heil sicher. Die Glaubenden haben schon das Angeld, nämlich den Geist, der in ihnen wirkt und ihre Gotteskindschaft bezeugt und ihre Auferstehung garantiert. Das waren alles Zitate. Das war jetzt der erste Teil, den ich Ihnen vorgelesen habe, unter der Überschrift A, das Problem. Und jetzt kommt in kursiver Schrift, weil es ihm offensichtlich wichtig ist, Folgendes: Das alles ist mythologische Rede. Alles, was Sie jetzt gehört haben, ist mythologische Rede. Und die einzelnen Motive lassen sich leicht auf die zeitgeschichtliche Mythologie der jüdischen Apokalyptik und der gnostischen Erlösermythen zurückzuführen. Gnosis meint, dass man die Geheimnisse des Heils durch Erkenntnis aufhellen kann, also durch Studium, durch Nachdenken, durch Reflexion und damit zum Heil kommen kann. Sofern es nun mythologische Rede ist, ist es für den Menschen von heute unglaubhaft, also all diese Punkte, die ich genannt habe, weil für ihn das mythische Weltbild vergangen ist. Die heutige christliche Verkündigung steht also vor der Frage, ob sie, wenn sie vom Menschen Glauben fordert, ihm zumutet, das vergangene mythische Weltbild anzuerkennen. Wenn das unmöglich ist, so entsteht für sie die Frage, ob die Verkündigung des Neuen Testamentes eine Wahrheit ist, die vom mythischen Weltbild unabhängig ist. Und es wäre dann die Aufgabe der Theologie, die christliche Verkündigung zu entmythologisieren. Kann die christliche Verkündigung den Menschen heute zumuten, das mythische Weltbild als wahr anzuerkennen? Das ist sinnlos und unmöglich. Sinnlos, denn das mythische Weltbild ist als solches gar nicht spezifisch christliches, sondern es ist einfach das Weltbild einer vergangenen Zeit. Einer Zeit, die noch nicht durch wissenschaftliches Denken geformt ist. Unmöglich, denn ein Weltbild kann man sich nicht durch einen Entschluss aneignen, sondern es ist dem Menschen mit seiner geschichtlichen Situation je schon gegeben. Es ist nun durchaus möglich, dass in einem vergangenen mythischen Weltbild Wahrheiten wieder neu entdeckt werden, die in einer Zeit der Aufklärung verloren gegangen waren. Und die Theologie hat allen Anlass, diese Frage auch in Bezug auf das Weltbild des Neuen Testamentes zu stellen. Er schreibt dann vom modernen Menschen: Mit dem modernen Denken, wie es uns durch die Geschichte überkommen ist, ist die Kritik am neutestamentlichen Weltbild gegeben. Also das moderne Denken ist sozusagen für ihn der Anlass, Kritik am Weltbild zu üben. Welterfahrung und Weltbemächtigung sind in Wissenschaft und Technik so weit entwickelt, dass kein Mensch im Ernst am neutestamentlichen Weltbild festhalten kann und festhält. Welchen Sinn hat es heute zu bekennen, niedergefahren zur Hölle, wir bekennen heute zur Unterwelt im Glaubensbekenntnis, oder aufgefahren in den Himmel, wenn der Bekennende das diesen Formulierungen zugrunde liegende mythische Weltbild von den drei Stockwerken nicht teilt? Ehrlich bekannt werden können solche Sätze nur, wenn es möglich ist, ihre Wahrheit von der mythologischen Vorstellung, in die sie gefasst ist, zu entkleiden, falls es eine solche Wahrheit überhaupt gibt. Denn eben das ist theologisch zu fragen. Kein erwachsener Mensch stellt sich Gott als ein oben im Himmel vorhandenes Wesen vor. Ja, den Himmel im alten Sinn gibt es für uns gar nicht mehr. Und ebenso wenig gibt es die Hölle, die mythische Unterwelt unterhalb des Bodens, auf dem unsere Füße stehen. Erledigt sind damit die Geschichten von der Himmel- und Höllenfahrt Christi. Erledigt ist die Erwartung des mit den Wolken des Himmels kommenden Menschensohnes und des Entkraftwerdens der Gläubigen in die Luft ihm entgegen. Der folgende Satz ist jetzt sehr wichtig. Erledigt ist durch die Kenntnis der Kräfte und Gesetze der Natur, der Geister und Dämonenglaube. Verstehen Sie, ich möchte das jetzt schon einflechten, obwohl ich eigentlich nur jetzt zunächst einmal ihn selber zu Wort kommen lassen möchte. Wir müssen ja auch ihm gerecht werden. Erledigt ist durch die Kenntnis der Kräfte und Gesetze der Natur, der Geister und Dämonenglaube. Es wird bei ihm nicht genügend differenziert. Natürlich hat es hier eine weltbildliche Deutung gegeben und die Sicht der Welt von damals ist eine andere, als wir sie heute haben. Aber wir sollten ja nicht glauben, dass unsere Sicht auf alle Ewigkeit so bleibt. Es kann sein, dass wir noch das Universum noch mal ganz anders sehen werden als heute, wenn der Fortschritt der Wissenschaft weiterhin so anhält. Und wir müssen uns eben dann in der Sprache, wie wir sie heute zur Verfügung haben, ausdrücken. Aber das heißt ja nicht, dass wir wegen dem nicht Wahrheit formulieren können. Und hier findet dann offensichtlich ein ungebührlicher Überschritt statt von Bultmann, indem er die Kräfte und Gesetze der Natur und deren Kenntnis so hoch ansetzt, dass damit ja eigentlich alles entfernt wird, was damit nicht erklärt werden kann. Wenn jemand tatsächlich die Vorstellung hat, es gibt dieses Stockwerkdenken, die Erde, drüben den Himmel und unten die Erde und die Hölle, die Unterwelt, was hat das damit zu tun, dass ich dann sagen kann, wenn er sich in diesen Kategorien auch ausdrückt, dass dann der Geister- und Dämonenglaube erledigt sein soll? Das sind doch Wirklichkeiten, die da sind, ganz unabhängig von meinem Weltbild. Man muss natürlich auch noch fragen, es hatte damals nicht nur das jüdische Weltbild gegeben, die Griechen haben das ganz anders gesehen. Wir haben ein ganz anderes Verständnis der Welt gehabt von damals. Also kann man doch sagen, dass das Weltbild sehr relativ war und dass die biblische Botschaft auch unabhängig davon formuliert wurde. Ich lese einfach weiter. Die Wunder des Neuen Testamentes sind damit als Wunder erledigt. Und wer ihre Historizität durch Rekurs auf Nervenstörungen, auf hypnotische Einflüsse, auf Suggestion und dergleichen zu retten versucht, der bestätigt das nur. Und dann kommt der wohl wichtigste Satz, der immer wieder zitiert wird. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muss sich klar machen, dass er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. Es handelt sich aber gar nicht nur um die Kritik, die vom naturwissenschaftlichen Weltbild ausgeht, sondern ebenso sehr, ja im Grunde genommen vielmehr noch um die Kritik, die aus dem Selbstverständnis des modernen Menschen erwächst. Denn der moderne Mensch versteht sich als ein einheitliches Wesen, das sich selbst sein Empfinden, sein Denken und Wollen zuschreibt. Er versteht sich nicht so eigentümlich geteilt, wie das Neue Testament den Menschen sieht, so dass fremde Mächte in sein inneres Leben eingreifen können. Er schreibt sich die innere Einheit seiner Zustände und Handlungen zu und nennt einen Menschen, der diese Einheit durch den Eingriff dämonischer oder göttlicher Mächte gespalten wähnt, schizophren. Also damit ist auch der Mensch völlig abgekapselt von jeglichem Zuspruch, von jeglicher Hilfe durch die Engel oder auch jeglicher Inspiration durch die Mächte des Bösen. Und wenn man das noch behaupten möchte, dass da diese Möglichkeit besteht, dann würde man sagen, der Mensch ist ja schizophren. Der Mensch ist nicht ausgeliefert an fremde Mächte, wie es hier heißt. Der rein biologisch sich verstehende Mensch sieht nicht ein, dass überhaupt in das geschlossene Gefüge der naturwissenschaftlichen Kräfte ein übernatürliches etwa das Pneuma, also der Geist, eindringen könnte. Ist das eigentlich nicht schlimm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn man den Menschen so hermetisch abgeschlossen definiert, von jeglicher Einwirkung, nicht einmal dem Pneuma, dem Geist Gottes gegenüber, ist der Mensch dann noch offen. Das durch die naturwissenschaft geformte Weltbild und sodann das Selbstverständnis des Menschen, wonach es sich als geschlossene innere Einheit versteht, die dem Zugriff supranaturaler Mächte nicht mehr offen steht. Das ist der Grund, auf dem wir stehen. Ebenso kann er, der moderne Mensch, auch die Lehre von der stellvertretenden Genugtuung durch den Tod Christi nicht verstehen. Wie kann meine Schuld durch den Tod eines Schuldlosen gesühnt werden? Welch primitiven Begriffe von Schuld und Gerechtigkeit liegen solcher Vorstellung zugrunde? Welch primitiver Gottesbegriff? Er spricht von einer primitiven Mythologie, dass ein Mensch gewordenes Gottwesen durch sein Blut die Sünden der Menschen sühnt. Ebenso wenig kann der moderne Mensch Jesu Auferstehung als ein Ereignis verstehen, Kraft dessen eine Lebensmacht entbunden ist, die sich der Mensch nur durch die Sakramente zueignen kann. Ein solch mirakulöses Naturereignis wie die Lebendigmachung eines Toten, ganz abgesehen von seiner Unglaubwürdigkeit überhaupt, kann der moderne Mensch nicht als ein ihn betreffendes Handeln Gottes verstehen. Er nennt das einen gnostischen Gedankengang. Die Vorstellung von einem als Himmelswesen präexistierenden Christus und ebenso die korrelative Vorstellung von der eigenen Versetzung in eine himmlische Lichtwelt, in der das selbst himmlische Gewänder einen geistigen Leib erhalten soll, ist für den modernen Menschen nichtssagend, nicht nur rational unvorstellbar. Denn er versteht nicht, dass in einem solchen Zustand sein Heil bestehen soll, indem er zur Erfüllung seines Lebens, seiner Eigentlichkeit käme. Man kann das mythische Weltbild nur als Ganzes annehmen oder verwerfen. Hier schuldet der Theologe und Prediger sich und der Gemeinde und denen, die er für die Gemeinde gewinnen will, absolute Klarheit und Sauberkeit. Die Predigt darf die Hörer darüber nicht im Unklaren lassen. Und immer wieder auch dann Sätze, wie dass der Mensch nicht Herr seiner selbst ist. Liebe Zuhörer, natürlich sind wir Herr unserer selbst. Wenn wir glauben, dass bestimmte Inspirationen an uns herangetragen werden, seien es gute oder böse, heißt es doch nicht, dass wir nur Roboter sind, die das auszuführen haben. Wir können uns entscheiden. Aber bei Bultmann wird das immer in ein Extrem hineingetrieben. Und in eins damit gibt der Mythos dem Wissen Ausdruck, dass der Mensch nicht Herr seiner selbst ist, dass er nicht nur innerhalb der bekannten Welt abhängig ist, sondern dass er vor allem von jenseits des bekannten, waltenden Mächten abhängig ist und dass er in dieser Abhängigkeit gerade von den bekannten Mächten frei werden kann. Nun, was ist das Ziel? Was will Bultmann jetzt erreichen? Der eigentliche Sinn des Mythos ist nicht der, ein objektives Weltbild zu geben. Vielmehr spricht sich in ihm aus, wie sich der Mensch selbst in seiner Welt versteht. Der Mythos will nicht kosmologisch,
sondern existenzial interpretiert werden. Das ist jetzt wieder ein Schlüsselwort. Er will existenzial interpretiert werden, also auf das Leben des Menschen hin ausgelegt werden. Und das ist das Ziel. Er versucht also, das Neue Testament seiner mythologischen Sprechweise zu entledigen, um den eigentlichen Kern des Gemeinden dem Menschen zu vermitteln. Ich habe Ihnen das schon dargestellt. Der Seewandel des Herrn hat historisch natürlich noch nie so stattgefunden. Damit will der Mythos ausdrücken, die Abgründe des Lebens erweisen sich als tragfähig. Ich kann auf ihnen gehen und Gott hilft mir, dass ich über diese Abgründe hinweggehen kann. Mehr wird diese Geschichte nicht sagen und alles andere ist eigentlich erfunden und hat also keine Wirklichkeit in sich. Liebe Zuhörer, Sie werden verstehen, dass hier natürlich dann das Kind mit dem Bad ausgeschüttet ist und dass sein Verständnis von Natur und Schöpfung auch sehr kritisch hinterfragt werden muss. Man darf allerdings Bultmann nicht unterstellen, dass er jetzt den Glauben zerstören wollte. Als ihm das einmal im Gespräch unterstellt wurde, war er tief gekränkt. Er wollte gerade den Glauben für die Menschen der Moderne retten, ihn hinüberbringen, indem er das moderne Weltverständnis mit dem mythologischen Verstehen der Welt von damals versöhnen wollte. Man kann schon fragen, was bleibt dann eigentlich? Was will dann Bultmann? Nun, jede biblische Geschichte soll einen gewissen existenziellen Impuls mir vermitteln. Und sein Lehrer Heinrich Schlier, der dann später katholisch geworden ist, formuliert das so: Alles muss in der Schwebe gelassen werden. In der Schwebe nicht einmal nur des konkreten Wortes der Heiligen Schrift, sondern des aus der Schrift vielleicht sich ereignenden Geistes des Wortes, das nie Gestalt, nie Konkretion annimmt, nie auswendig wird, also nach außen sich wenden wird, sondern nur aufgefangen im jeweiligen existenziellen Glauben, der aber gar nicht existiert, sondern sich sofort wieder verflüchtigt. Und Sie verstehen, das ist eigentlich etwas, was im Tiefsten gar nicht lebbar ist. So ist deshalb übertriebene Enthistorisierung, Entmythologisierung nicht Stärke, sondern Schwäche des Glaubens. Ein unweltlich gewordenes Verständnis von Offenbarung führt, so Staudinger, zu Glaubensnot und Abfall. Liebe Zuhörer unseres Radios, die von Spinoza, Strauss und Bultmann markierte Linie ist in breiter Front in die heutige Theologie übernommen worden. Die bisweilen sehr entschiedene Distanzierung von der traditionellen Lehre über das Wunder ist auf zwei vorherrschende Faktoren deshalb zurückzuführen. Die historisch-kritische Methode einer bestimmten Richtung der Exegese, das denken ja nicht alle so wie Rudolf Bultmann, und den Einfluss des modernen Weltbildes. Beide lassen sich aber auf ein einziges Argument im Letzten reduzieren. Es folgt ein Zitat von Kardinal Schäfzig, dass nämlich die moderne Rationalität solche göttlichen Eingriffe in eine autonome, eine selbstständige Welt nicht mehr annehmen könne. Diese moderne Rationalität bzw. das naturwissenschaftliche Wirklichkeitsverständnis ist nun näher zur Sprache zu bringen. Damit kommen wir zum vierten Punkt. Sie haben es ja wirklich gemerkt und deshalb habe ich mir die Mühe gemacht, nochmals den Aufsatz von Bultmann Ihnen zur Kenntnis zu bringen, dass im Letzten ein bestimmtes Verständnis von der Welt, das sich anlehnt an die naturwissenschaftliche Definition der Wirklichkeit, zugrunde liegt den Auslegungen der Heiligen Schrift. Das heißt, wir kommen jetzt zu einem vierten Punkt, das Wunder im Horizont des naturwissenschaftlichen Weltverständnisses, weil das diesen Ausführungen zugrunde liegt. Und deshalb müssen wir das durchleuchten. Erst dann können wir an einem fünften und letzten Punkt vor der Zusammenfassung die Antwort geben. Was muss denn jetzt getan werden, dass wir den biblischen Wundern wieder Platz geben? Charles Darwin, der bahnbrechend auf dem Gebiet der Evolution gearbeitet hat, beschrieb in seiner Autobiografie, wie er dazu kam, nicht mehr an das Christentum als eine göttliche Offenbarung zu glauben. Dabei äußerte er sich auch zu den Wundern, die ihm so unglaubhafter wurden, Zitat, je mehr wir von den feststehenden Naturgesetzen kennenlernen. Viele Ereignisse, die in früheren Zeiten als Wunder betrachtet wurden, lassen sich heute ganz natürlich erklären.
Es ist naheliegend, die Argumentation Darwins weiterzuführen. Eines Tages wird es möglich sein, alle Wunder auf naturwissenschaftlicher Basis zu erklären. Alles wäre somit nur noch eine Frage der Zeit. Was der Mensch früher von der Huld einer Gottheit erwartete oder von einem Wunder, ist im heutigen wissenschaftlich-technischen Zeitalter machbar geworden. Friedrich von Weizsäcker schreibt, die äußerlich sichtbarsten Wunder, von denen religiöse Glaube berichtet hat, waren die Speisung der Hungrigen, die Heilung der Kranken und die Zerstörung menschlichen Lebens durch unbegreifliche Macht, die technisierte Landwirtschaft und das Transportwesen, die moderne Medizin und die heutige Kriegstechnik tun genau diese Wunder. Wie bestimmte Wortprägungen zeigen, spricht man vom Wunder heute fast nur noch in einer säkularen Deutung. Der Siegeszug der Naturwissenschaften hat bis in die Ausdrucksweise seine Spuren im Bewusstsein hinterlassen. In der Naturwissenschaft spricht man von einem methodischen Atheismus. Das möchte ich Ihnen kurz erklären. Man geht also nicht davon aus, dass wenn etwas in dieser Welt geschieht, es durch den Eingriff übernatürlicher Mächte sich vollzieht, durch Engel, Dämonen, durch Gott oder was auch immer, sondern dass es eine natürliche Ursache hat. Also man sieht von vornherein einmal von einer übernatürlichen Erklärung ab. Das ist die Methode, das ist der Weg der naturwissenschaftlichen Forschung, das ist ganz selbstverständlich. Und es wird nun zum Problem, wenn dieser methodische Atheismus, dass man die übernatürlichen Mächte von vornherein sozusagen draußen hält, immer mehr zu einem bewusstseinsmäßigen wird. Die naturwissenschaftliche Forschung sieht von ihrem methodischen Ansatz her vom Wunder ab. Sie versucht natürlich, Erklärungsgründe beizubringen. Es ist einleuchtend, und die Erfahrung hat es immer wieder bestätigt, dass von diesem einmal eingenommenen Standpunkt aus es nur mehr ein kleiner Schritt ist, die prinzipielle Unmöglichkeit des Wunders zu fordern. Der methodische Atheismus der Naturwissenschaften wird immer mehr zu einem bewusstseinsmäßigen. Bei nicht wenigen Wissenschaftlern wird heute die Begrenzung des Denkens auf das nur Messbare fast schon als eine Pflicht der intellektuellen Redlichkeit verstanden. Die Frage nach der Möglichkeit des Wunders wird in dieser Perspektive zu einer Weltanschauungsfrage ersten Ranges, zu einem Prüfstein. Wird sie zugestanden, diese Möglichkeit, dass es Wunder geben kann, dann ist dies zugleich das Eingeständnis der Begrenztheit der eigenen Methode und ein Verweis auf Gott. Deshalb besteht bei der Wunderfrage ein so großes weltanschauliches Interesse. Wir haben schon vom Positivismus gesprochen. Im Duden heißt es dazu, dass es eine Philosophie, die ihre Forschung auf das Positive, Tatsächliche, Wirkliche, Zweifellose beschränkt. Sie beruft sich allein auf die Erfahrung und scheidet jedes Übernatürliche als Erklärung aus, betrachtet das als theoretisch unmöglich und praktisch nutzlos. Dieser positivistische Vorentscheid, das positivistische Denken, hat durch die Übernahme der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, Form und Art des Forschens in die historisch-kritische Wissenschaft beachtlichen Eingang in die Theologie gefunden, wie wir bereits klar feststellen konnten und wie das auch anhand der Äußerung von Bultmanns deutlich wurde. Auf die damit verbundene Problematik ist einzugehen. Des Weiteren wird auf die Zurückweisung naturwissenschaftlich überholter Positionen, auf denen besonders die Argumentation Bultmanns aufruht, die verengte Wirklichkeitsbetrachtung beim naturwissenschaftlichen Erfahrungsbegriff, die Vertiefung der Schöpfungstheologie und die Berücksichtigung des kirchlichen Erfahrungsschatzes zur Sprache zu bringen sein, wenn man dem Wunder in der Theologie überhaupt wieder einen Platz einräumen will. Mit den genannten 5 Schritten ist das Programm der kommenden Untersuchung entworfen. Das ist also jetzt der 5. Punkt. Elemente einer Antwort auf die neuzeitliche Bestreitung des Wunders. Was kann man jetzt seitens der Kirche, seitens der Theologie antworten, wenn das Wunder bestritten wird? Und der erste Punkt, Unterpunkt ist die naturwissenschaftliche Erkenntnisform in der historisch-kritischen Wissenschaft und das als Frage formuliert, mit Fragezeichen versehen. Troeltsch formulierte das für die historische Kritik geltende Prinzip schon am Ende des 19. Jahrhunderts so. Die Ähnlichkeit des vor unseren Augen Geschehenden und in uns sich Begebenden ist der Schlüssel zur Kritik. Die Übereinstimmung mit normalen, gewöhnlichen oder doch mehrfach bezeugten Vorgangsweisen und Zuständen, wie wir sie bekennen, ist das Kennzeichen der Wahrscheinlichkeit für die Vorgänge, die die Kritik als wirklich geschehen anerkennen oder übrig lassen kann. Es ist ganz auffallend und frappierend,
wie ähnlich die Vorgehensweise in der Naturwissenschaft ist und wo eigentlich in der historischen Kritik genau das übernommen wird, wie die Naturwissenschaft vorgehen möchte und auch vorgehen will. Die Ähnlichkeit der Verfahrensweisen ist offensichtlich. Wenn historisch-kritische Methode nach dem Maßstab der Ähnlichkeit aller irdischen Ereignisse, nach der Norm von Kausalität und Wechselwirkung arbeitet, dann setzt sie offensichtlich die Sicht der Naturwissenschaft voraus und hält das von dieser für möglich Gehaltene auch ihrerseits für unmöglich. Damit gibt es innerhalb der Geschichtswissenschaft Prinzipien, die eine ähnliche Funktion haben wie die Erklärungsgesetze der Naturwissenschaft, so Josef Kardinal Ratzinger. Schäfzig, die Argumentation beruht so auf dem gleichen Typus eines geschlossenen Denkens, wie man ja seit langem erkannt hat, dass die naturwissenschaftliche Methode und die historisch-kritische Forschung artverwandt sind. Und jetzt kommt eben sozusagen die Konsequenz, die Schlussfolgerung. Die stillschweigende Voraussetzung ist, dass etwas, was sich nicht mit einer exakt vorgehenden wissenschaftlichen Methodik ausweisen lässt, auch nicht existiert. Somit liegt bei der historischen Kritik letztlich nur eine Spielart, eine Variante der Naturwissenschaft in Argumentation vor, die besagt, dass es keine von der Naturkausalität unabhängigen Wirkungen geben kann. Wird aber die Methode der Naturwissenschaft mit ihrer beträchtlichen Eingrenzung von Wirklichkeiten die Geschichtswissenschaften übertragen, hat das enorme Konsequenzen. Die Problematik der historisch-kritischen Methode in der Theologie als Glaubenswissenschaft muss mehr beachtet und bedacht werden. Es ist zunächst positiv festzustellen, dass die Übertragung der naturwissenschaftlichen Erkenntnisform in die Theologie und in historisch-kritische Forschung bemerkenswerte Erfolge gebracht hat, so Kardinal Ratzinger, wo es etwa um die Sicherung archäologischer Befunde, Entzifferung von Schriften, Datierung von Urkunden, Feststellung von Fälschungen und Abfolge von Ereignissen handelt. Es zeigt sich aber auch, dass das naturwissenschaftliche und das geschichtliche Modell verschieden sind und eine je eigene Art des Vorgehens verlangen. Die historisch-kritische Methode versucht, eine ähnliche Sicherheit herzustellen, wie sie in der Naturwissenschaft zu finden ist. Wie sehr das naturwissenschaftliche Erkenntnismodell Pate stehen kann für eine bestimmte Richtung der historisch-kritischen Bibelauslegung, wird deutlich, wenn man des Öfteren auf die Forderung trifft, dass die historische Vernunft die Fakten unzweifelbar sichern muss. Hier wird offensichtlich eine Grenze überschritten. Denn der historischen Forschung wird etwas abverlangt, was sie gar nicht leisten kann. Denn die historische Forschung arbeitet nicht mit unzweifelhaltbaren mathematischen Gewissheiten, sondern mit abgestuften Graden der Wahrscheinlichkeit. Es mag banal klingen, wenn man feststellt, dass geoffenbarte Wahrheit und Wunder dem Experiment nicht zugänglich sind und experimentell prüfbare Zustände, Zustandsänderungen nicht Gegenstand des Glaubens sind. Es erweist sich aber als notwendig, das wieder zu betonen. Den begrifflich logisch arbeitenden Wissenschaften ist das Wunder nämlich grundsätzlich verschlossen, weil es nicht im Experiment wiederholbar, reproduzierbar ist. Die Naturwissenschaft kann mit ihren Methoden den Glauben genauso wenig beweisen wie widerlegen, da ihr Erfahrungsbegriff ein anderer ist als in der Theologie. Wer die Bibel nur als historische Quelle betrachtet, die er mit der historischen kritischen Methode untersuchen kann und die wiederum sehr ähnlich ist zum naturwissenschaftlichen Forschen und Vorgehen, muss die Bibel in die Kompetenz des Historikers geben und darf nur Historisches aus ihrer fragen. Ratzinger, der Historiker aber muss versuchen, einen handelnden Gott möglichst zur überflüssigen Hypothese zu machen. Liebe Zuhörer, diese Ausführungen sind vielleicht für Sie nicht ganz leicht aufzunehmen. Ich habe versucht, das möglichst langsam Ihnen darzulegen. Ich hoffe, Sie haben den Kern verstanden. Die naturwissenschaftliche Vorgehensweise wurde, nämlich dass das alles nur gemessen, gewogen werden kann und dass deshalb Existenzberechtigung hat, wurde in die historisch-kritische Methode übernommen und diese wurde darum herangezogen zur Auslegung der Bibel. Gott handelt jetzt aber in der Geschichte einmalig. Eine Bekehrung des Apostels Paulus ist nicht im Experiment wiederholbar, reproduzierbar. Das heißt, das fällt von vornherein aus diesem Raster heraus.
Es mag banal klingen, wenn ich das nochmals vorlesen darf, wenn man feststellt, dass geoffenbarte Wahrheit und Wunder dem Experiment nicht zugänglich und experimentell prüfbare Zustandsänderungen nicht Gegenstand des Glaubens sind. Aber offensichtlich ist das wieder vergessen worden. Und wenn bei Theologen immer wieder gesagt wird, wir müssen die Fakten unzweifelbar sichern, da muss man sagen, dass das muss man überhaupt nicht. Das ist eine Forderung in der Naturwissenschaft. Dort müssen die Fakten jederzeit im Experiment wiederholbar gesichert werden, aber doch nicht im Glauben. Die Grunddaten des Glaubens sind ganz andere als sie in der Wissenschaft. Das heißt, wir müssen uns schon, und da gibt es keinen anderen Weg, als sich wirklich kritisch damit auseinanderzusetzen, mit diesen Dingen beschäftigen, das genau anschauen. Nur so können wir eine Antwort formulieren, nur so kann es irgendwie weitergehen, nur so können wir die Blockade, in der wir uns befinden, überwinden. Ist es richtig, dass ich eine naturwissenschaftliche Kenntnisform in die historisch-kritische Wissenschaft übertrage und diese dann als Maßstab anlege zum Verständnis der Bibel? Werden Sie eine Bekehrung eines André Frossard, einer Tatjana Goritschewa, je naturwissenschaftlich irgendwie einfangen, erklären können? Sind die Messdaten des Geistigen, um einmal diese Ausdrücke aufzunehmen, Messdaten, nicht ganz und gar anders strukturiert? Haben sie nicht ihre ganz eigene Begründung als die Messdaten des Naturwissenschaftlichen? Das war der erste Punkt, wo jetzt schon die Antwort formuliert wird. Wir werden dann noch weitermachen, dass die naturwissenschaftliche Erkenntnisform in der historisch-kritischen Methode, die zur Bibelauslegung herangezogen wird, nicht so einfach übernommen werden kann. So, dann muss eine Kritik am Weltbild auch geäußert werden, so wie es Bultmann dargelegt hat, wonach dieses Weltbild angeblich geschlossen ist. Es ist es nicht, das sagt auch die heutige Naturwissenschaft. Und in einem weiteren Schritt muss die Wirklichkeitsbetrachtung der Naturwissenschaft, wenn sie jetzt nur das Experimentelle sehen will, ganz klar zurückgewiesen werden. Denn es gibt Wirklichkeiten, die existieren, auch wenn sie nicht im Experiment abprüfbar und abrufbar sind. Und zum Schluss muss auf die Erneuerung des Schöpfungsglaubens eingegangen werden und schlichtweg einfach mal die Tatsächlichkeit des Wunders zur Kenntnis genommen werden. Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben bei uns, und wir werden versuchen, Antwort zu geben auf diese Herausforderung, die jetzt auch seitens der Theologie an das Wunder herangetragen wird.